Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Von Star Wars gibt es ja alle möglichen Spielzeuge und es gab so den Todesstern, so ein halber Todesstern, da konntest du so quasi den Deckel abmachen und da waren dann so kleine Figuren drin, mit denen du dann spielen konntest. Und dann hat das mein Opa gesehen, hat dann nur so wissend gelächelt und gesagt, da gibt es übrigens eine Filmtrilogie dazu, falls du die mal anschauen möchtest. Und das war so der Beginn einer langen Filmfreundschaft. Sag mal, Lisa, auf welches Star Wars Projekt freust du dich eigentlich am meisten?
Also ich muss sagen, so krass gehypt bin ich gerade auf nichts so. Also das Hype-Level von, wo ich mich drauf freue, ist nicht so krass hoch. Also halt nach Andor ist es so ein bisschen so, alles, was jetzt kommt, muss halt irgendwie, also vergleiche ich persönlich irgendwie so ein bisschen mit Andor. Aber was ich interessant finde auf jeden Fall, ist der Starfighter-Film. Da bin ich irgendwie gespannt drauf.
Ja, aber weil man noch nicht so viel davon weiß, ne?
Ja, das ist noch so ein bisschen ein Mysterium. Und irgendwie finde ich aber auch spannend, dass es halt so um FliegerInnen geht. Also es ist ja nochmal so ein bisschen was anderes, dass so der Haupt, also wahrscheinlich der Hauptmerk darauf liegt. Vielleicht wird auch wieder eine komische andere Substory eingebaut, wer weiß. Dann eigentlich muss ich sagen, bin ich auch schon interessiert am Rey-Film. Also ich sag's wie es ist. Ich weiß, einige Leute sind da nicht so die Fans, aber das interessiert mich auch, wie es weitergeht mit ihr. Und es gibt ja immer mal wieder, aber es ist nichts confirmed, aber es ist immer so ein Ding, was rumschwebt, das ist eigentlich auch schon seit Jahren, dass es mal irgendwie eine Serie über die alte Republik geben soll. Und es gibt ja auch eine Neuauflage von dem hier Knights of the Old Republic Spiel. Und ich hoffe einfach immer noch, dass irgendwann diese Serie kommt, weil ich will einfach eine Old Republic Serie. Aber es ist halt, da kann ich mich nicht so richtig drauf freuen, weil es noch nicht so richtig existiert.
Also mein Pick geht so ein bisschen in die Richtung, es ist nämlich Dawn of the Jedi von James Mangold. Und ich habe mir so gedacht, so Star Wars muss irgendwie sowas anderes machen. Und es gibt ja irgendwie, entweder hast du das Imperium in jedem Star Wars Film oder die Jedi. Irgendwie um eins von beiden kommst du nicht drum rum. Und das Imperium ist jetzt schon ein bisschen durchgekaut, muss ich gestehen. Deswegen wird es ja, weil der Film spielt halt 25.000 Jahre vor der Skywalker-Saga. Insofern vermute ich mal, wird das Imperium da keine so große Rolle spielen. Aber ja, eben die Jedi, es geht um die Ursprünge der Jedi. Und das klingt ganz interessant, auch wenn natürlich James Mangolds letzter Film, Indiana Jones und was? Schicksal, Rat?
Das Rad des
Schicksals. Dial of Destiny. Genau, deutscher Name ist mir jetzt gerade entfallen. Der war ja jetzt nicht so doll. Aber ich bin trotzdem gespannt drauf, was bei dem Projekt rumkommt.
Ja, da bin ich, glaube ich, jetzt doch auch eher auf deiner Seite. Da freue ich mich jetzt doch am meisten drauf. Ich habe kurz vergessen, dass es existiert. Aber das ist halt, glaube ich, das, was den größten Neuheitswert haben könnte. Da gebe ich dir recht.
Genau.
Also ja, ich schließe mich dir an.
Ach, danke, danke. Ja, auf welches Projekt freut ihr euch denn da draußen am meisten? Oder gibt es irgendwas, was ganz neu kommen muss? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Serien und Filme, powered by Vodafone. Ja, am 20. Mai kommt ja mit The Mandalorian und Grogu nach 7 Jahren Pause, wenn ich richtig gezählt habe, mal wieder ein Star-Wars-Film in die Kinos. Noch ist es aber nicht so weit und deswegen haben wir uns gedacht, wir reden mal über die Filme, denen wir das ganze Franchise zu verdanken haben, nämlich die Originaltrilogie. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mag. Hallo Lisa.
Hallo.
Und ich bin Fabian Douglas, mich kennt ihr vielleicht auch von GigaTV Mag. Und wir beide sind, ja, kann man schon sagen, ziemlich große Star Wars Fans und freuen uns jetzt auf diesen Podcast. Ja,
absolut.
Aber bevor wir uns aufmachen in eine weit, weit entfernte Galaxis, erstmal ein wenig Werbung. Ohne Smartphone geht heute kaum noch was. Weil neue Handys aber immer teurer werden, wollen viele Menschen ihr Smartphone länger nutzen. Aber was, wenn der Akku nachlässt oder das Handy repariert werden muss? Genau hier setzt Vodafone mit dem neuen 5-Jahres-Versprechen an. Nach Ablauf der regulären Herstellergarantie verlängert Vodafone die Garantie auf bis zu 5 Jahre. Außerdem bietet Vodafone einen kostenlosen Akkutausch an, sobald die Batteriekapazität unter 80% sinkt. Dies gilt für viele Tarife, wenn ihr gleichzeitig ein Smartphone mit Ratenzahlung kauft. Dadurch könnt ihr euer Smartphone deutlich länger sorgenfrei nutzen. Also, von jetzt an ist in allen Tarifen ab Gigamobil M und Gigamobil Young M das Rundum-Sorglos-Paket automatisch und kostenlos enthalten. Mehr Infos zum 5-Jahres-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zum allerersten Star-Wars-Film, Krieg der Sterne von 1977, ein absoluter Meilenstein der Filmgeschichte. Und ich vermute mal, jeder hat da irgendwie so eine Erinnerung dran, wie er das zum ersten Mal geguckt hat. Wie war das denn bei dir, Lisa? Wie hast denn du Krieg der Sterne zum ersten Mal erlebt?
Ja, jetzt wo du sagst, jeder hat eine Erinnerung daran, wie er es zum ersten Mal geguckt hat. Ich habe irgendwie gar keine Erinnerung daran, wie ich das zum ersten Mal geguckt habe. Ich habe wirklich nachgedacht, ob ich so mich an das sozusagen allererste Mal erinnern kann. Aber ich, also meine früheste Star Wars Erinnerung ist tatsächlich, und ich glaube, das war bei dir so ein bisschen ähnlich, aber ich habe mich daran erinnert, dass ich aus so einer Cornflakes-Packung so ein Spielzeuglichtschwert hatte, wo man irgendwie dieses Spiel, wo man mit so einer Murmel irgendwie durch so ein Labyrinth ans Ende irgendwie bekommen muss, und das war irgendwie in dem Lichtschwert drin, und ich war so, yay, so ein lustiges grünes Snupsi, wo ich eine Murmel bewegen muss. Und dann war meine Mama ist nämlich riesen Star Wars Fan, und meine Mama war so, das kommt aus einem Franchise und da gibt es Darth Vader und Luke und Yoda, und ich so, ja okay, aber die Murmel. Und ich glaube, irgendwie muss das über meine Mama gekommen sein, weil meine Mama ist halt auch seit sie Teenager war, halt ultra Star Wars Fan und hat auch die Filme dann immer geschaut, wenn die im Fernsehen liefen, und ich glaube, da irgendwann habe ich die zum ersten Mal gesehen, aber ich kann mich nicht so konkret dran erinnern. Ich kann mich nur konkret dran erinnern, wie ich in meinem ersten Semester, glaube ich, als ich studiert habe, damit Anfang 20, so irgendwann gedacht habe, irgendwie habe ich die Filme lange nicht mehr geguckt und habe die dann halt angeschmissen. Und das war irgendwie der Start von so einer krassen Obsession. Also es hat irgendwie wirklich komplett nochmal wieder losgetreten, weil ich im Studium dann auch ein paar andere Friends hatte, die halt auch Star Wars Fans waren. Und dann waren wir irgendwie so total, ja, irgendwie haben wir total abgenerdet die ganze Zeit darüber. Und ich war auch dann, als die neuen Filme rausgekommen sind, war ich sowohl bei Episode 7 und Episode 8 war ich immer bei der Mitternachtspremiere verkleidet im Kino. Also da habe ich wirklich irgendwie, weiß nicht, ganz coole Erinnerungen dran. Ja. Aber das sind natürlich schon ein bisschen weiter fortgeschritten und war da nicht so, dass, wo ich ganz klein war, da muss ich es irgendwie im Fernsehen gesehen haben.
Ja, ich kann mich auch noch erinnern, wie wir, als 2015 dann Episode 7 in die Kinos gekommen ist, haben wir vorher nochmal im Freundeskreis Episode 4, 5 und 6 hintereinander angeguckt. Ja, es war ein bisschen viel. Also die Star Wars Fanfare ist mir am Ende ein bisschen zu den Ohren wieder herausgekommen, aber trotzdem war es irgendwie cool. Du hast gesagt, deine Mama war das und du irgendwie und ein Spielzeug, und beides, also eine verwandte Person und ein Spielzeug, hat auch bei mir so eine große Rolle gespielt. Ich weiß nämlich noch, dass mein Opa hat mir so, das gab so, also von Star Wars gibt's ja alle möglichen Spielzeuge, und es gab so den Todesstern, so ein halber Todesstern, dann konntest du so quasi den Deckel abmachen und da waren dann so kleine Figuren drin, mit denen du dann spielen konntest. Und ich hatte die Filme ja noch nicht gesehen, aber da gab es eine weiß gekleidete Figur, da wusste ich so unterbewusst, das muss der Gute sein. Und dann gab es so eine Figur, die hatte so eine schwarze Weste an. Ich so, ja, okay, schwarz, ist natürlich klar böse. Und dann habe ich die gegeneinander kämpfen lassen. Und dann hat das mein Opa gesehen, hat dann nur so wissend gelächelt und gesagt, da gibt es übrigens eine Filmtrilogie dazu, falls du die mal anschauen möchtest. Und das war so der Beginn einer langen Filmfreundschaft. Das ist so das allererste, was ich so mit Star Wars verbinde. Ja, cool. Und apropos verbinden, George Lucas hat ja seine Lieblingsfilme zu etwas Neuem verbunden mit Krieg der Sterne. Nämlich zum einen eben hast du so diesen Western-Einfluss, der Schwarze Falke zum Beispiel, ganz klar, wo Luke da vor seiner brennenden Farm steht, ist, glaube ich, 1:1 aus der Schwarze Falke genommen. Dann aber auch Samurai-Filme, zum Beispiel Die verborgene Festung von Akira Kurosawa, ganz krasser Einfluss. Und auch Zweite Weltkriegsfilme, nämlich so alles, was so mit dem Todesstern zu tun hat, so mit den Trench Runs, das ist so eigentlich, ich sag's mal, inspiriert von Die Zerstörung der Talsperren. Das ist auch so ein Kriegsfilm. Und all das hat George Lucas genommen, hat das miteinander verbunden, neu zusammengesetzt, und es ist eben was ganz Besonderes dabei rausgekommen. Und ich habe den jetzt eben für diesen Podcast auch nochmal neu mir angeschaut, den Film, oder erneut angeschaut, den Film. Und es ist wirklich faszinierend, wie gut der immer noch funktioniert. Also ja, fast 50 Jahre später, Wahnsinn.
Ja, nee, ich habe jetzt auch alle Filme nochmal geguckt für den Podcast, und es war, ja, ich finde es auch super faszinierend. Natürlich merkt man dann bei so ein paar Szenen irgendwie, dass man die jetzt heute nicht mehr so machen würde oder so, aber ja, ist einfach immer noch ein Banger, man kann es nicht anders sagen.
Also auch der erste Teil, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber dass das Sujet, wie der Franzose sagt, ist ja schon etwas ungewöhnlich, eben mit so weit, weit entfernt, und du hast irgendwelche Druiden und du hast irgendwelche Aliens, aber durch die Kamerasprache, dadurch, dass sich die Kamera sehr zurückhält, wirkt das nicht so überfordernd. Ich glaube, das war, als die Leute damals ins Kino gegangen sind, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das für die damals gewesen sein muss, aber die Kamera ist eben sehr zurückhaltend, sehr viele so halbnahe Einstellungen.
Ja, man beobachtet irgendwie einfach so ganz viel, ne? Was ja eigentlich ganz cool ist, weil es ist ja eine neue Welt, die man noch nicht kennt, und da passt das eigentlich ganz gut zu, obwohl natürlich in den späteren Filmen da ein bisschen mehr crazy Action dann abging mit der Kamera. Aber stimmt, ja, da ist es wirklich sehr, man ist so ein bisschen so daneben und schaut so, was die Leute machen. Genau.
Ich wollte mal dich fragen, also für mich als Mann, klar, ich habe mich dann mit Luke Skywalker natürlich identifiziert, der halt irgendwie Sehnsucht nach dem großen Abenteuer hat. Wie war das denn für dich? Hast du dich eigentlich, oder wie war das, als du Prinzessin Leia auf der Leinwand gesehen hast? Weil ja, ich meine, der Film ist halt schon recht alt. Und da so eine weibliche Protagonistin zu haben, die eben auch den Männern mal sagt, was Sache ist, ist nicht so selbstverständlich gewesen.
Oh, du, also ich war obsessed mit Leia. vor allem als ich halt jünger war und so. Das war halt so cool für mich, dass es Leia gab, weil eben als ich, keine Ahnung, so Teenager oder halt Anfang 20 oder so war natürlich, gab es schon mehr Frauenfiguren oder eine weitere Auswahl von Frauenfiguren im Kino als halt damals natürlich. Aber es war trotzdem irgendwie noch nicht so wie heute. Also ich habe das Gefühl, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich nochmal so viel verändert, was Repräsentation oder Vielfalt von Frauen auf der Kinoleinwand angeht. Und es war auch noch nicht so, also es gab irgendwie nicht so, noch auch nicht so viele neue, so iconic, Frauen in Sci-Fi oder Actionfilmen. Man hat natürlich irgendwie Ripley, man hat Sarah Connor, und das ist immer so ein bisschen dieses Ding, so, das sind immer so diese Leia, Sarah Connor und Ripley sind immer so diese drei Frauen, die dann so hochgehalten werden, von wegen so, es gibt doch eben diese Badass-Frauen auch im Kino. Aber damals hatte ich wirklich noch mehr das Gefühl als heute, als wenn es auch nicht so viel mehr gab, was natürlich, es gibt natürlich schon andere Frauen, aber es sind halt so diese, weiß nicht, so diese drei TM. Und als ich dann halt Star Wars gesehen habe, ja, ich weiß nicht, ich war einfach Fan von Leia. Ich fand das cool, dass sie halt auch, vor allem im ersten Film, muss man sagen, halt auch eine sehr aktive Rolle hat und an der Handlung teilnimmt. Und wie du eben schon meinst, auch so badass ist und sich auch mal so gegen die anderen Leute in ihrer Gruppe oder die Männer auch wehren kann. Ich würde sagen, in den anderen Filmen, da kommen wir vielleicht später noch zu, hat sich das leider ein bisschen geändert. Aber trotzdem, ich fand halt auch Carrie Fisher immer cool.
Ist mega lustig. Da gibt Carrie es Fisher ja mehrere. Ist
leider eine der lustigsten Personen jemals. Ich habe, glaube ich, auch fast alle, auf jeden Fall sehr viele Bücher von Carrie Fisher auch zu Hause. Also ihre Autobiografien, und auch, sie hat ja auch so Fiktion geschrieben. Sie war ja auch Script Doctor und so. Und die Bücher sind einfach so unfassbar lustig auch, wie sie schreibt. Das ist einfach so geil. Und ich habe dann halt zu dieser Zeit, wo ich im Studium dann halt meine Star-Wars-Obsession wieder so aufgefrischt ist, habe ich halt auch diese ganzen Interviews gesehen, die dann auch vor Episode 7 rauskamen und so. Ich hatte ein Carrie-Fisher-Shirt, also ein Leia-Shirt immer an die ganze Zeit. Und also als Carrie Fisher gestorben ist, ich war so krass traurig einfach. Es muss, glaube ich, noch schlimmer sein für Leute, die halt Star-Wars damals wirklich im Kino gesehen haben. Aber ich fand halt Carrie Fisher toll, ich fand Leia toll, ich fand alles toll, ja.
Ja, so kann man Krieg der Sterne, glaube ich, gut zusammenfassen. Ja. Aber es fällt mir ja bei solchen Sachen immer noch mal was Neues auf, wenn man so alte Filme noch mal anschaut. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, wie lustig die Filme eigentlich sind.
Ja, viel lustiger. Also auch von diesen, abgesehen von diesen paar Sachen, die man halt immer wieder hört, sind es auch so viele kleine Momente einfach drin, ne?
Ja, so, also von den, wie die Charaktere miteinander interagieren, ist sehr amüsant. Aber natürlich, R2-D2 und C-3PO sind unfassbar witzig. Schon von der, also von der ersten, nicht ganz von der ersten, von der zweiten Szene an sind die, ist da auch immer irgendwie so ein Comedy-Element mit drin. Und was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, wenn man drauf achtet, was uns Krieg der Sterne eigentlich über die Prequels erzählt, ist so ein bisschen anders, wie das dann später in der Prequel-Trilogie gewesen ist. Finde ich immer wieder witzig.
Ja, ne?
Also, ja, also ist klar, es ist natürlich, also kein Geheimnis, George Lucas hatte zwar immer so eine grobe Vorstellung, aber das hat sich dann auch mit der Zeit immer ein bisschen geändert. Also er wusste zum Beispiel im ersten Teil noch nicht, dass Darth Vader dann später zu Luke Skywalkers Vater wird. Mhm. Aber zum Beispiel, was mir so aufgefallen ist, so Obi-Wan und Anakin waren so ebenbürtige Freunde, nicht nur Lehrer und Schüler, und haben sich auch schon länger entfremdet. Das kann man so raushören durch den Subtext. Und da gibt's so einen Supercut, habe ich so gelesen, wie sich Anakin und Obi-Wan so anbitschen in den Prequels und dann immer so ein harter Cut zu "und ein guter Freund" zu Obi-Wan, wie er dann in Krieg der Sterne über Anakin reminisziert. Sehr witzig.
Ja, die waren auch gegenseitig ein bisschen gestresst voneinander. Aber ich finde das auch schon witzig, innerhalb der Originaltrilogie, quasi von Film zu Film, wie es dann halt erklärt wird, weil, wie du ja gerade schon meintest, wusste halt George Lucas im ersten Film das noch nicht, wie es halt genau weitergeht mit Anakin. Und dann erklärt er quasi Obi-Wan Luke dann im ersten Film so, wie er halt seinen Vater kennt und so. Und dann kommt er im zweiten Teil raus, ich sag mal zweiter Teil, das ist so immer noch so in meinem Kopf geblieben, von erster, zweiter, dritter Teil von der Originaltrilogie, aber ich meine natürlich den fünften Teil. Da kommt dann heraus quasi, dass Vader schon immer Lukes Vater war. Und in Teil 6 gibt's auch diese geile Szene irgendwie, was auf Dagobah, ja, ne? Wo Obi-Wan halt so sagt so, ich habe gesagt, dass Anakin tot ist. Und er ist ja auch irgendwie tot, weil er existiert ja nicht mehr, weil Vader existiert ja. Also habe ich dir quasi die Wahrheit gesagt.
Und von einem gewissen Standpunkt
aus. Von einem gewissen Standpunkt, Luke, so, von einem gewissen Standpunkt aus. Und ich finde das ein bisschen lustig, weil man dann natürlich noch im Nachhinein versucht hat, das so ein bisschen abzurunden. Und, ja, und da gibt's ja schon diese, ja, diesen kleinen Unterschied. Und zur Prequel-Trilogie wird's irgendwie noch witziger. Und ich finde auch, ich finde aber manchmal ergänzt es sich auch ganz gut. Also.
Ja. Also da gibt es wirklich ganz viele Videos, so wie die Prequels eigentlich hätten sein müssen, wenn man sich nur an der Originaltrilogie orientiert. Mhm. Und es ist, jetzt wo man natürlich weiß, was die Prequel-Trilogie dann eben geworden ist, ist es immer ein bisschen schade, weil das klingt irgendwie eigentlich interessanter als das, was wir dann danach bekommen haben. Aber naja, kannst du nichts dran ändern, ne?
Ja, aber die Prequels sind halt auch die Prequels. Also irgendwie, ja, muss ich sagen, inzwischen, ich meine, ja, es gibt ein paar Sachen, die man hätte besser machen können, aber irgendwie sind die Prequels halt auch schon, weiß nicht, irgendwie gehören die für mich dann schon auch.
Ja, da kommen wir bestimmt dazu, am Ende noch drauf zu sprechen. Erinnere mich sonst, wenn ich es vergesse. Mhm. Und ich wollte noch was loswerden, weil immer, wenn wir über Star Wars reden, das hat sich irgendwie, hatten wir schon öfter auch hier im Podcast, und zwar gibt es diverse so Mythen über Star Wars, die aber eigentlich gar nicht stimmen. So ein ganz kleiner Mythos zum Beispiel, hast du bestimmt auch schon gehört, George Lucas habe einen Herzinfarkt bekommen, weil er hat ja im ersten Teil noch Regie geführt. Stimmt aber gar nicht so. Also der hatte schon, in dem ging es echt nicht gut, und er hatte auch starke Brustschmerzen. Er ist dann ins Krankenhaus gegangen, aber er hatte keinen Herzinfarkt, aber es hat sich für ihn so angefühlt. Das war aber trotzdem eines der Erlebnisse, woraufhin er dann für Episode 5 und 6 dann keine Regie mehr geführt hat. Aber eine Kontroverse ist die Star Wars Was Saved in the Edit Kontroverse. Da gibt es ein Video, How Star Wars Was Saved in the Edit. Das ist auch sehr berühmt, hat mehrere Millionen Klicks. Und das vertritt eben die These, dass Star Wars, also der Beginn von Star Wars, von Krieg der Sterne, und das Finale von Krieg der Sterne, komplett unterschiedlich, also ganz anders war. Und dann erst im Schnitt wurde das dann quasi gerettet, in Anführungszeichen, weil sonst hätten wir diesen ikonischen Film so gar nicht bekommen. Und das stört mich immer ein bisschen, weil das, es ist leider gelogen. Da gibt es auch ein Video, das thematisiert, dass dann auch wirklich auf die Primärquellen zurückgeht, also Leute so befragt, die auch wirklich daran mitgewirkt haben. Das Video heißt How Star Wars Was Saved in the Edit Was Saved in the Edit. Sehr witzig.
Ja.
Und zum einen ist es ja der Anfang, also da gibt es eben die These, dass Luke Skywalker schon während der Schlacht über Tatooine immer wieder dazwischen geschnitten werden sollte. Und es gibt auch, glaube ich, so deleted scenes, wo man ihn eben sieht, wie er zum Beispiel mit so einer Art Fernrohr in den Himmel guckt. Aber das stimmt nicht.
Friends abhängt und so.
Ja, genau. Man sieht eben Bix, den sieht man auch schon vorher. Den sieht man nicht nur dann später in der Rebellenbasis. Der hat da auch schon seinen Auftritt. Aber das ist so nicht ganz korrekt. oder und dann wird auch noch immer gesagt, dass diese Szene, in der Luke dann von Tante Beru gerufen wird, dass das dann so, ja, per Zufall, oder es hat sich dann so herausgestellt, dass das dann so die Szene war, in der Luke dann zum allerersten Mal dem Publikum vorgestellt wurde, und das ist leider alles Quatsch. Und das kann man auch sich dadurch erschließen, weil George Lucas war ja Fan von Die verborgene Festung. Und der Film wird aus der Perspektive von so zwei Bauern erzählt. Und die Bauern sind quasi R2-D2 und C-3PO. Und das wollte er immer so haben, dass die Geschichte zumindest am Anfang aus der Perspektive von den Droiden also erzählt.
Random Leuten, ja.
Genau. Und so ein paar Freunde von ihnen haben ihm das aber ausgeredet und dann gesagt, ja, nee, ist vielleicht ein bisschen zu seltsam, und den Held so spät einzuführen ist auch irgendwie komisch. Und dann hat er sich breitschlagen lassen und dann doch noch ein paar andere Szenen gedreht. Und dann im ersten Schnitt haben sie dann gemerkt, nee, das funktioniert gar nicht. Also machen wir es wieder so, wie George Lucas das ursprünglich wollte. Und auch die Szene, wo Luke eben von Tante Beru gerufen wird, ist tatsächlich auch die Szene, wie George Lucas sich das vorgestellt hat.
Genau. Was mich an dieser Saved in the Edit Kontroverse nervt, ist, was soll das heißen, Saved in the Edit? So, also jeder Film wurde doch im Edit gesaved. Es ist doch, also ich finde, es ist ja vollkommen normal, dass man nicht sofort die erste Schnittversion nimmt. Es ist vollkommen normal, dass Sachen nachgedreht werden, dass man Sachen innerhalb des Schnittprojekts nochmal irgendwie verschiebt, dass man halt sich Feedback einholt und dann nochmal Sachen ändert. Und ich finde, dieser quasi Typ mit dem ersten originalen Saved in the Edit Video tut irgendwie so, als wenn das so, keine Ahnung, so komplett aus der Luft gegriffen und komplett unüblich ist, dass sowas passieren könnte. Und ich denke mir so, ja, jeder Film wird doch im Edit gesaved, ja, mehr oder weniger. Also ich meine, ich weiß, dass es halt so eine Headline sein soll, die irgendwie Interesse wecken soll, aber ich finde es auch ein bisschen doof irgendwie.
Ja, und vor allem kannst du ja im Schnitt nicht irgendwas hineinschneiden, was nicht vorher gedreht wurde, ne? Also du kannst ja nicht Bilder aus dem Nichts erschaffen.
Das stimmt.
Und dann gibt's noch einen zweiten Mythos, oder eigentlich einen dritten Mythos, dass nämlich das Finale ganz anders war, dass der Todesstern die Rebellenbasis gar nicht in die Luft jagen sollte. Was Quatsch ist, weil wenn man im Film aufgepasst hat, dann sagt das ja zum Beispiel Tarkin auch die ganze Zeit, dass man die Rebellen jetzt mit einem schnellen Schlag zerschmettern könne. Und das zeigt ja schon, dass das schon immer der Plan war, dann mit dem Todesstern die Rebellenbasis in die Luft zu jagen.
Genau, weil die suchen ja halt, die fragen ja auch Leia die ganze Zeit nach der Rebellenbasis und so. Also ich weiß auch nicht. Aber ich muss sagen, ich glaube in diesem, also ich habe nicht die Antwort auf das Saved in the Edit Video geschaut, weil das 2 Stunden lang ist. Und ich glaube, ich habe da irgendwann mal reingeschaut, aber irgendwie habe ich nicht die vollen 2 Stunden angeguckt. Übrigens Props an die Person, die sich so ein 2 Stunden Video da rausgelassen hat zu dem Thema. Aber das erste Video habe ich jetzt nochmal geschaut. Und da wurde ja genau über das Ende geredet, dass es ja noch irgendwie noch länger war vorher. Und das tatsächlich so bei dem Film so eins meiner Dinge, wo ich aus heutiger Sicht, aus heutigem Schnitt, wird man natürlich den ganzen Film anders machen, aber da bin ich aus heutiger Sicht so, okay, ich finde das letzte Drittel mit dem quasi, ja, mit diesen Flügen durch die Gräben und so, finde ich aus heutiger Sicht halt immer noch ein bisschen zu lang. Das ist so mein Ding noch so mit dem vierten Film. Deswegen. Ja, aber ich meine auch da, dass man was runterkürzt, ist ja normale Praxis. Also der Saved in the Edit Typ, ja, hat sich da, glaube ich, bei so ein paar Leuten irgendwie in die Nesseln gesetzt.
Ja, aber ich finde, der Angriff auf den Todesstern funktioniert für mich immer noch. Also ich finde, das ist immer noch ultra spannend. Und dass sie es gekürzt haben, ist in Ordnung. Aber ja, besonders länger, weiß nicht, ich hätte es wahrscheinlich nicht getragen. Aber so wie es jetzt ist, finde ich den auch immer noch richtig gut und auch immer noch
so
richtig spannend.
Ich finde, so einen Flug hätte man, also eine kleine Szene hätte man rausnehmen können. Ja. Ich finde aber trotzdem noch, dass es gut funktioniert. Und ich finde halt, ich liebe immer noch den Moment, wo Han dann reinkommt und wieder da ist und Luke hilft. Und ich so, ja, er ist wieder da.
Ja.
Ja, also deswegen kann ich, also wie gesagt, Editing Ende der 70er so. Und es funktioniert immer noch. Also
es funktioniert immer noch.
Meckern auf hohem Niveau.
Ja, wenn überhaupt meckern, ne? Also ich finde,
also anmerken auf hohem Niveau.
Genau, und der hatte ja auch einen großen Einfluss auf die Filmwelt. Also er gilt so als die Geburtsstunde des Blockbuster-Kinos, wobei der Weiße Hai streng genommen ja der erste Blockbuster war, aber so mit Merchandise und so, das hat alles Star Wars erfunden. Dann eine technologische Revolution war es ja auch, dass George Lucas da eben eine ganze Effektschmiede gegründet hat mit Industrial Light and Magic, die teilweise eben neue Techniken erfunden haben. Also heute macht das ja nur James Cameron, dass der einfach mal neue Techniken erfindet. Aber 77 oder 76 war das eben auch George Lucas mit ILM. Zum Beispiel die Dijkstra-Kamera heißt das ja. Also
ist das dieses Motion Capturing?
Nee, das ist die, oder näher so ein bisschen. Nee,
Matte Painting, ne?
Nee, die Dijkstra-Kamera war das. Das, da hat man einen ganz primitiven Computer genommen und den an ein Kameragestell mit den beiden verbunden, so dass die Kamera immer exakt die gleichen Kamerabewegungen machen konnte.
Ah, war das aber da, wodurch es einfacher ist, da was rein zu compositen?
Genau, dadurch konnten eben diese Raumschlachten oder die Raumszenen so gedreht werden, wie sie gedreht worden sind. Denn die haben natürlich nicht alle Modelle gleichzeitig vor die Kamera gepackt, sondern immer erst, keine Ahnung, die X-Wings und dann hat man die TIE Fighter genommen und auch nicht irgendwie, ich glaube, es waren auch so immer nur so einer oder so und hat die dann mehrfach aufnehmen können und dann alle hintereinander drehen können. Und so entsteht eben der Eindruck, dass da eine riesige Weltraumschlacht herrscht mit ganz, ganz vielen Raumschiffen, obwohl es nur ganz, ganz wenige Modelle war. Und nach dem Film gab es ja auch noch einen Schub an Sci-Fi-Filmen, wie zum Beispiel ausgerechnet James Bond, Moonraker zum Beispiel. Auch James Bond hat man in den Weltraum geschossen. Und ohne Star Wars hätte es eben auch kein Alien gegeben, was ja auch eines der Franchises ist, die ich besonders, besonders toll finde.
Ja, und halt auch diese ganz, also ich meine, du meintest ja schon, dass eigentlich der Beginn mit der Weiße Hai vom Sommerblockbuster war, aber es hat ja auch so diese ganze Popkultur und also um das Merchandise und so auch um irgendwie voll mitbegründet. Und zu dem Sommerblockbuster, das ist ganz interessant, weil ich habe ja ein Video mal über die Entstehung vom Weißen Hai gemacht und in den so 70er Jahren gab es halt so eine Gruppe von ja damals noch jungen Filmemachern, die so ein bisschen sich an das ja French New Wave Kino quasi angelehnt haben und auch so ein bisschen mehr weg von diesem, ja sag ich mal, Studio zwängen wollten, von den großen Studios und halt auch mehr so in Richtung Autorenkino gehen wollten. Das waren halt die Movie Brats und da gehörten zum Beispiel, also du weißt es wahrscheinlich alles, Fabian, aber ich erzähle es jetzt mal Fun Fact-mäßig fürs für die Audience hier, für die Community. Also zu den Movie Brats gehörten halt so George Lucas und Francis Ford Coppola und auch Spielberg und noch ein paar andere. Und die haben sich halt immer so ein bisschen so gegenseitig geholfen und irgendwie die Sachen gecheckt und so. Und genau, dann mit der Weiße Hai und mit dem ersten Star Wars Film kam es eben dazu, dass eben diese Sommerblockbuster etabliert wurden, aber auch so ein bisschen dieses, dass Film so mehr als so ein Event gesehen wird eigentlich. Was natürlich, ja, so ein bisschen, also das Coole daran ist, dass halt einzelne Autoren so dann ihre Eventfilme gemacht haben, dass es eben sehr einen neuen Fokus auf so die Vision von einer Person gab, dass es existieren kann ohne oder mit dem Studio irgendwie zusammen, dass es noch eine, dass die Sprache der Person, die das macht, halt noch mehr rauskommt. Aber dann natürlich hat es auch so ein bisschen durch die Blockbuster natürlich diesen Anstrich bekommen, dass Filme halt profitabler sein müssen oder sollten. Das war so auch so ein bisschen der Anfang davon. Also war auch ein bisschen, also es hat es auf jeden Fall in diversen Formen beeinflusst und auch, was du ja meintest, mit den Sci-Fi-Filmen. Es gab ja vorher immer schon so Sci-Fi-Phasen, auch im Serienbereich, so mit Star Trek oder so in den 60ern. Aber so dieses, dass Weltraum-Sci-Fi wirklich auch profitabel fürs Kino ist, ist auch eigentlich durch Star Wars entstanden. Also ja, echt krass, wie viel Einfluss dieser süße kleine Film.
Der süße kleine Independent-Film, ja.
Der Independent-Film.
Und zudem gab es dann 1980 eben ein Sequel, das Imperium schlägt zurück. Und das ist eigentlich ganz passend, denn die 80er sind ja so eine Dekade voller großartiger Sequel gewesen, eben mit Terminator 2 war in den 90ern, aber Aliens ist in den 80ern gewesen. Und das Imperium ist für mich so fast schon das perfekte Sequel, denn fast alles wird hier verbessert. Also die Lore und das Worldbuilding eben mit Yoda und der Macht wird eben vertieft. Die Musik, also wir haben die Musik jetzt noch gar nicht erwähnt, das war ja auch einer der Gründe, warum der erste Teil so unfassbar gut war, die Musik von John Williams.
Da muss ich kurz einschieben, das Princess Leia-Theme ist eins meiner absoluten Lieblingsmusikdinger, die jemals existieren. Es ist einfach das schönste Musikstück jemals. So.
Binary Sun ist auch ein großartiges Musikstück. Und da hat der gute John Williams eben nochmal einen draufgesetzt mit dem Imperialen Marsch. Den gab es im ersten Teil nicht. Da gab es das Einzige, was dieses da, So, das war das Einzige, was so das Imperium hatte. Und jetzt gibt's eben ein ganzes Musikstück. Du hast das Musikstück, das in dem Asteroidenfeld eingespielt wird, auch großartig. Oder dann, das ist auch eines meiner Lieblingsstücke, die so ziemlich untergehen ist, so das Hyperspace-Musikstück ganz am Ende. Beziehungsweise das war so, das hat George Lucas so gut gefallen, dass er das dann auch noch über den Snowspeeder Teil des Films gepackt hat.
Ah, jetzt habe ich es wieder. Jetzt ist es wieder in meine Ohrmuschel.
Das ist so gut. Ja, und die Effekte haben sich auch noch mal weiterentwickelt. Also wir haben das vorhin ja schon angesprochen mit dem Compositing. Also man musste jetzt mal ganz laienhaft ausgedrückt. Ja, ich verstehe es. Ich kann es aber gar nicht verstehen, weil das halt so aus einer analogen Zeit kommt und mittlerweile sind wir halt in der digitalen Zeit. Also man musste ja so die Sachen quasi ausschneiden, damit man dann so die Form für diese Raumschiffe hatte. Und wenn du das im Weltraum machst, der Weltraum ist schwarz, da musst du dir nicht so viel, oder da ist es nicht so schlimm, wenn dann das nicht ganz genau fein ausgeschnitten ist und dann hattest du um die Raumschiffe immer so schwarze Linien drumherum. Aber dadurch, dass das ja alles im Weltraum gespielt hat, ist das eben nicht ganz so aufgefallen. Und jetzt in Das Imperium schlägt zurück, haben wir das am Anfang eben auf einem Schneeplaneten, auf dem alles weiß ist. Dementsprechend musste da ganz genau gearbeitet werden. Dementsprechend haben sich eben die Effekte weiterentwickelt. Die Kameraarbeit hat sich auch krass weiterentwickelt, wenn wir uns das anschauen von Episode 4 zu Episode 5. Es wirkt ja cinematischer einfach alles, sehr viel hochwertiger auch.
Ja. Es gibt ja dieses Behind-the-Scenes-Shot von Episode 4, wo Luke und Obi-Wan wo fahren die da hin? Sind die da? Nee, oder ist das nur Luke? Also auf jeden Fall, wo die im Speeder sind. Mhm. Und da gab's irgendwie Behind-the-Scenes so einen Shot, wo man quasi mit denen im Fahrzeug drin ist und dann vorne durch die Scheiben guckt. Und dieser Behind-the-Scenes-Shot sah aber irgendwie so ein bisschen scheiße aus. Deswegen haben die den, glaube ich, vielleicht ist es auch nur ein Mythos, aber auf jeden Fall habe ich gehört, dass sie den deswegen nicht mit reingenommen haben. Und dann gibt's in Episode 5 halt genau so einen Shot, auch bei der Schlacht auf Hoth dann halt, wo man drinnen sitzt und halt auch durch die Scheiben guckt. Oder auch, glaube ich, als quasi Han und Luke gefunden werden vom Rest des Teams, da gibt's, glaube ich, auch so einen Shot. Und da sieht es halt viel besser aus schon als in diesem originalen Shot. Aber es kann auch sein, dass dieser Behind-the-Scenes-Shot ein unfertiger Shot war und ich wieder Fake News verbreite. Aber man kann trotzdem festhalten, dass es auf jeden Fall, man daran sieht, dass auch so andere Effektshots möglich waren. So. Mhm.
Und auch vom Blocking her, wie die Bilder aufgebaut sind, das sieht einfach das nochmal besser aus als im ersten Teil. Dann auch die Geschichte, finde ich, ist nochmal irgendwie, hat nochmal einen draufgesetzt, eben nicht nur, aber auch wegen einem der, oder wenn nicht sogar dem berühmtesten Filmtwist mit "Nein, ich bin dein Vater", der ja immer das Zitat, das immer wieder falsch zitiert wird. Und das ist übrigens dann auch der Grund, warum Star Wars eine Seifenoper im Weltraum ist. Also, weiß nicht, den Begriff habt ihr ja bestimmt schon mal gehört. Star Wars ist eine Seifenoper im Weltraum. Kann man sich nicht so wirklich was drunter vorstellen. Und dieser Dialog, das ist eben so das, was das verdeutlicht, nämlich du hast hier diese Familienbeziehungen, es ist da eigentlich so dieses, nein, ich bin dein Vater, ist so eigentlich eher was
schon Drama, so.
Ja, Drama, was man so aus so einer, ja, heutzutage wäre es so Reality-TV-Serie gewesen oder so. Also etwas, was eigentlich so aus dem Fernsehen kommt, so sage ich mal, eher billige Unterhaltung. Und George Lucas hat dann diese diese familiären Beziehungen dann auch, also ins Weltraum, so auf die ganz große Bühne gestellt. Und aus diesem, ja, ich will nicht sagen Widerspruch, aber aus diesem Spannungsverhältnis ist dann eben das entstanden, Seifenoper im Weltraum. Ich mag Seifenoper jetzt nicht so gerne, aber irgendwie bei Star Wars funktioniert's.
Ja, es verbindet ja auch ganz so mit so vielen anderen Sachen, dass, also mit Abenteuer und Sci-Fi, dass das irgendwie so eine coole Mischung ist. Was ich bei Episode 5 auch cool finde, beziehungsweise was ich eigentlich genau da cool finde, aber auch im Konstrukt mit den beiden anderen Filmen, ist, dass man das in Episode 5 noch viel mehr hin und her geschnitten wird, dass es halt so mehrere Handlungsstränge gibt, dass sich das Team quasi aufteilt und verschiedene Sachen halt erlebt und irgendwie auch richtig gut und richtig passend hin und her geschnitten wird, dass es trotzdem immer spannend bleibt oder gerade deswegen wahrscheinlich. Und da sage ich, glaube ich, später dann noch bei Episode 6 was zu, weil das da auch wieder sehr anders ist. In Episode 4 sind zwar auch, nee, ich erzähl's aber später, aber auf jeden Fall ist es halt, hat jeder Film, macht es so ein bisschen anders mit, wie die Gruppen verteilt sind, und das finde ich auch ganz cool.
Ja. Was mir jetzt beim Rewatch auch nochmal aufgefallen ist, ist ja eigentlich, das Imperium schlägt zurück, ein Film übers Scheitern. Denn alle scheitern, sogar Darth Vader scheitert, weil er hat ja eigentlich vorgehabt, eben die Rebellen zu schnappen, und auch er scheitert. Der Einzige, der wirklich eine Heldengeschichte hat durchgängig, ist eigentlich R2-D2, denn der rettet den Tag am Ende.
C-3PO auch, weil er zerlegt wird.
Der wird zerlegt,
in der Wolkenstadt.
Ja, genau, der wird ja zerlegt, okay, und insofern wird immer nur mitgeschleppt. Und R2-D2 ist ja der Einzige. Aber das fand ich eben, also, weil für uns ist ja so, wenn wir an Star Wars, an die Originaltrilogie, wir denken ja nur an die Trilogie so im Kontext dieser drei Filme. Und so diese Filme nur für sich zu betrachten, so, das machen wir heutzutage ja gar nicht mehr. Aber damals, als der Film eben rausgekommen ist, ja, also dann endete er eben nicht mit einer großen Entscheidungsschlacht, wo das Imperium besiegt wird, sondern er endet eben damit, dass unsere Heldinnen und Helden so gerade so eben den Fängen des Imperiums entkommen können.
Ach, so ein mieser Cliffhanger. Stell dir vor, du musst 3 Jahre warten, bis irgendwie, keine Ahnung, genau, du dann Episode 6 bekommst.
Genau, also es lebt Han noch, lebt er nicht, man weiß es nicht. Ja. Also mutig, so einen Film zu enden, aber ich finde, weiß nicht, das hat auch sich ausgezahlt. Das ist so einer der Gründe, warum der Film so auch jetzt 40 Jahre später immer noch so, also so wirkt, wie er wirkt, ist auch, glaube ich, dem zu verdanken, dass er eben was ganz anderes macht als der erste, als der Episode 4. Ja, der, das kann man so heutzutage, glaube ich, gar nicht so nachempfinden, aber der hat sich wirklich was getraut. Ein Sequel, ja, wirklich, ausgerechnet ein Sequel hat sich was getraut. Aber dann wollte ich auch noch über etwas reden, was wahrscheinlich den Leuten damals nicht so aufgefallen ist, aber wenn man heutzutage so ja, über einige Szenen drüber guckt, dann ist einiges leider nicht so gut gealtert. Und zwar gibt es da eine Szene zwischen Leia und Han auf dem Millennium Falcon, die würde man heutzutage nicht mehr so drehen, und die ist leider auch sehr unangenehm, finde ich.
Ja, die Szene, wo Han und Leia sich küssen zum ersten Mal, also da bin ich wirklich so, oh, ich wünschte, sie hätten das anders gemacht, damit es besser hätte altern können, weil das ist wirklich so für mich eigentlich so, ja, eigentlich die einzig schlechte Sache an Empire.
Ja.
Also, und alles, was ich sage, ist jetzt irgendwie als riesiger Fan von dieser Reihe und vor allem von diesem Film. Ich finde es schade, dass der Kuss so passiert ist, weil das Ding ist ja auch, es ist ja eigentlich nicht nur der Kuss, man merkt halt davor auch schon, dass, also Han und Leia haben ja die ganze Zeit diese Dynamik, dass sie sich so gegenseitig irgendwie so ein bisschen ankeifen. Aber es ist halt vor allem auch so, dass Han halt die ganze Zeit bei Leia ankommt und irgendwie sagt so, hey, du magst mich doch eigentlich. Und also Han hat quasi beschlossen, dass Leia ihn ja mögen muss, weil er halt einfach so ein cooler Typ ist. Und irgendwie das Interesse wird von ihr irgendwie so eher angenommen. Also sie ist da irgendwie sehr passiv. Und es wird schon so eine, also es wird ja schon eine Beziehung zwischen den beiden hergestellt. Also sie haben ja auch immer diesen Blickkontakt und so, als sie dann noch in der Basis sind auf Hoth. Und ja, aber ich finde irgendwie so dieser ganze Aufbau zu diesem Kuss, da stehen die beiden auch, also bei diesem Aufbau der Beziehung stehen die beiden meiner Meinung nach auch nicht so auf einer Ebene. Also es geht alles sehr von Han aus, und dieser Kuss, also da wird das nochmal verdeutlicht. Also das, ich finde die Szene an sich auch ein bisschen schwierig, weil halt Han so ankommt und es ist ja eh schon so ein kleiner Raum und er bedrängt Leia halt ziemlich und nimmt auch noch so ihre Hand. Das heißt, sie hat gar keine Möglichkeit, sich irgendwie da rauszuziehen. Also ich meine, wir nehmen halt an, oder es wurde ja so aufgebaut, dass irgendwie das Publikum ja schon wissen soll, dass sie ihn ja eigentlich auch gut findet, auch wenn sie es in keiner Situation jedenfalls ausgesprochen hat. Aber sie könnte dann irgendwie auch nicht weg, wenn sie ihn jetzt nicht gut findet. Und dann belabert er sie halt wieder irgendwie. Und das, ich weiß nicht, also ich finde, Leia sieht jetzt auch nicht so glücklich aus in der Szene. Also könnte auch ein bisschen dran liegen, dass Carrie Fisher hat ja auch sehr viel Drogen genommen während dieser Drehs. Vielleicht hat sie da irgendwie einfach nicht so gespielt. Aber ich finde es irgendwie so.
In der deutschen Synchronstimme klingt es sogar so ein bisschen, als ob sie Angst hat.
Ja, also das ist vielleicht kein guter Platz für einen Fun-Fact eigentlich, aber ich gucke die Originaltrilogie fast immer auf Deutsch, aus Nostalgiegründen. Und dann switche ich, wenn ich weitergucke. Also ich gucke ja manchmal, gucke ich so Trilogie per Trilogie. Manchmal gucke ich, also früher habe ich manchmal die Machete-Reihenfolge geguckt, dass ich quasi nach 5 wieder auf 1 geswitcht bin. Und dann habe ich halt immer umgestellt auf Englisch. Aber die Originaltrilogie gucke ich eigentlich fast immer auf Deutsch. Mhm. Und ja, du hast recht, also es ist auf jeden Fall so, dass sie, ja, sie klingt jetzt auch nicht so, begeistert. Und ich finde irgendwie so, ich weiß, dass viele Leute das jetzt nicht gut finden werden, wenn ich das sage. Was ist jetzt so meine Wahrnehmung, wie gesagt, als Person, die den Rest des Films sonst richtig geil findet. Ich finde, es wird so ein bisschen durch diese Szene etabliert, dass es ja romantisch ist, wenn man einen Mann eine Frau bedrängt und dass es irgendwie auch nicht so richtig okay ist, Nein zu sagen. Und also Empire ist ja auch nicht der erste und auch wahrscheinlich auch nicht der letzte Film, der das macht. Das ist so ein bisschen, ja, natürlich auch so ein Produkt seiner Zeit und der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und damals wurde vor allem im Kino, auch in der Gesellschaft, halt so eine Passivität von der Frau auch sehr romantisiert. Also deswegen nimmt man das als ZuschauerIn wahrscheinlich dann auch als romantisch wahr. Ich fand das früher auch, also mir ist das früher auch nicht so aufgefallen, weil ich einfach im Kopf noch dieses, ja, dieses Bild, was einem erzählt wurde, halt in so vielen Filmen hatte, dass halt sowas einfach dann wohl romantisch sein muss. Und ja, jetzt inzwischen gucke ich die Szene und fühle mich immer, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen unangenehm. Ich habe immer so ein leicht unangenehmes Gefühl. Ich wünschte, es wäre besser gealtert. Ich finde auch, die Beziehung der beiden, es funktioniert in, also danach schon ein bisschen und auch in Episode 6 irgendwie deutlich besser. Also da ist es nicht so dieser, ja, dieser Unterton. Ich weiß nicht. Ja, das ist einfach so ein bisschen, finde ich, muss man auch irgendwie oder kann man mal erwähnen oder auf jeden Fall lohnt es sich darüber nachzudenken, wenn man den Film schaut, auch kurz.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Dann lass uns doch weitermachen mit dem Film 3 Jahre später. So kann man sich das eigentlich ziemlich gut merken, wann diese Filme immer rausgekommen sind. Ich bin ja so, mit Zahlen habe ich es nicht so, aber ja, die sind halt alle wirklich 3 Jahre, in einem Abstand von 3 Jahren rausgekommen. Deswegen 83, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, da heißt es so, das ist so der schwächste aller Teile, also der Originaltrilogie. Und also jetzt, wo ich ihn nochmal geguckt habe, so irgendwie ja und nein. Also ja, ne? Irgendwie schon, weil nein. Also es passiert ja wirklich nicht viel in dem Film. Schon nach 50 Minuten, ich habe extra auf die Uhr geguckt, schon nach 50 Minuten geht's ja nach Endor, also Richtung Finale. Aber der Konflikt Luke Vader Palpatine ist halt wirklich so erstklassig, der überstrahlt so, das ist vielleicht auch dann wieder so die Kritik daran, überstrahlt so wirklich auch den Rest des Films. Aber dadurch, weil der so gut ist, ist der Film auch immer noch gut. Also der Film ist ja irgendwie immer größer als die Summe seiner Teile, so nennt man das ja. Aber ja, weiß nicht, wie findest du denn das? Ist für dich der dritte Teil auch der schwächste der 3 Teile?
Also auch jein. Also ich finde okay, also ich finde ihn auf jeden, naja, also ich finde ihn auf jeden Fall schwächer als Episode 5. Bei Episode, im Vergleich zu Episode 1 finde ich es irgendwie schwierig, weil Episode 1 ist ja quasi der Start in diese Welt und die Figuren werden etabliert, das Grundkonstrukt des Imperiums wird etabliert, so die Handlung. Und in Episode 6 kennen sich halt schon alle. Und das finde ich halt auch, ist gerade so ein Punkt, weswegen ich den Film irgendwie auch wieder liebe, weil, also ich sitze am Anfang, sitze ich da schon auch immer so und denke mir so, ja, okay, also die Jabba's Palast-Szene ist jetzt irgendwie auch schon lang und so. Aber dann
und super
ist es
weird,
ja,
ne?
Also, ja, super weird vor allem auch, super ey. Weird. Ja. trotzdem ist eigentlich diese Szene in Jabba's Palast auch so der Zeitpunkt, wo quasi, ja, alle Mitglieder dieser Gruppe so also alle auf einmal zusammenarbeiten. Also es sind ja zwischendurch einfach alle da und auf Endor später auch eigentlich alle, außer das Lando halt, der ist dann wieder weg, aber ich finde das halt so cool an Episode 6, dass sich alle gut kennen, also diese Freundschaft aufgebaut ist und halt alle wirklich zusammenarbeiten, was ja, was ich eben meinte in Episode 5, da finde ich gerade irgendwie das positive Merkmal, dass es da so aufgebrochen wurde und diese probiert haben, so diese einzelnen Handlungsstränge versetzt oder so zueinander zu erzählen. Und jetzt finde ich genau das, dass sie da wieder gewechselt sind auf Episode 6, dass die Leute auch einfach was zusammen machen dürfen, finde ich halt gerade cool daran. Deswegen tue ich mich irgendwie auch schwer, ja, zu sagen, das ist der schwächste Film. Hm. Also vielleicht ist es der schwächste, aber ist halt trotzdem immer noch cool.
Ja, also objektiv betrachtet wahrscheinlich schon, aber in unserem Herzen hat er irgendwie immer noch einen großen Platz, vor allem auch wegen dem Finale. Vielleicht, ja, was mir noch so aufgefallen ist, genau. Es gibt zum Beispiel auch keinen so großen Qualitätssprung wie von Episode 4 zu 5, den gibt's einfach nicht. Eher im Gegenteil, ich finde sogar, teilweise sind die Shots nicht so gut gealtert. Also, dass die Originaltrilogie zum Beispiel mit Matte Paintings gearbeitet hat, ist ja kein großes Geheimnis. Matte Painting, falls ihr das nicht wisst. Also damals hat man tatsächlich ganz analog auf Glasplatten den Hintergrund gemalt Und so dann quasi mussten die Leute damals nicht riesige Sets bauen, sondern hat nur so kleinere Sets gebaut. Mhm. Und dann wurde eine Glasplatte drüber gelegt, da wurde das so gegen die Glasplatte gefilmt und dann sah es eben so aus.
Das ist eine ganz alte Technologie auch.
Genau. Also
die kommt von ganz vom Anfang des Films auch.
Genau. Zum Beispiel ganz viel im Todesstern zum Beispiel, wo Obi-Wan eben den Traktorstrahl abstellt. Das ist mit Matte Painting gemalt worden. Auch so dieser große Abgrund da, wo sich Luke und Leia überschwingen, da wird auch ganz viel mit Matte Painting gearbeitet. Ich habe es jetzt nicht so im Kopf, wahrscheinlich in Episode 5 auch, aber bei Episode 6 siehst du es tatsächlich. Also ich habe es jetzt im Streaming geguckt, da ist die Qualität, glaube ich, nicht ganz so gut wie zum Beispiel auf Blu-ray 4K. Aber auch im Streaming habe ich es deutlich gesehen, dass du an einigen Sets kannst du eben sehen, das ist aber leider alles gemalt im Hintergrund. Das ist nicht ganz so gut
gealtert. Also ich habe das ja schon im Bar-Podcast gesagt, dass sowas... Also über sowas kann ich halt super gut hinwegsehen und manchmal fällt es mir auch nicht auf. Also in dem Film schon manchmal, aber ich habe das Gefühl, einigen Leuten würden doch mehr Sachen auffallen, die ich dann so, weil ich von der Handlung so mitgenommen bin, einfach dann. Oder mein Gehirn verarbeitet das quasi einfach so, als dass mich das jetzt nicht stört. So.
Aber was
man
mich
halt schon ein bisschen.
Also tatsächlich gehe ich dann wieder auch mit dir mit. Also mich würde so uraltes oder 90er-Jahre-CGI stört mich wahrscheinlich mehr als so Matte Painting aus den 80ern.
Ja.
Was mir übrigens so aufgefallen ist, als ich jetzt mal die Filme nochmal neu geguckt habe, dass es ja in allen Filmen hat nur, neben Prinzessin Leia, nur eine weitere Frau eine Sprechrolle. Also es im Krieg der Sterne ist es Tante Beru, in Imperium schlägt zurück ist es die Achtung-Ionen-Kontrolle-Frau aus der Basis.
Die ist iconic. Sie sagt übrigens auch noch Feuer, nachdem sie Achtung-Ionen-Kontrolle sagt.
Ja, ja, klar. Aber das sind dann, okay, dann sind es zwei Sätze, die sie sagt. Oder vielleicht drei, je nachdem, wie die Interpunktion ist. Und eben in Episode 6 ist es Mon Mothma. Und wir haben da ja schon im Freundeskreis drüber diskutiert, zählt denn die Twi'lek in Jabba's Palast eigentlich auch als weibliche Figur? Die sagt ja auch was. Aber dadurch, dass wir nicht verstehen, was sie sagt, also haben wir uns darauf geeinigt, nee.
Ja, das wollte ich auch. Also in der Szene wird Jabba ja manchmal untertitelt oder übersetzt von C-3PO. Und sie, also wir kriegen ja gar keine Übersetzung von ihr. Deswegen finde ich, zählt das nicht. Mhm. Und not so fun fact, alle Frauen außer Leia haben in der kompletten Originaltrilogie, also drei Filmen, eine Sprechzeit, also eine Gesamtsprechzeit von ungefähr 70 Sekunden in drei Filmen.
Krass.
Also diese Welt ist wirklich nicht, es gibt einfach keine Frauen.
Ja, es ist wirklich absurd,
die sprechen, auf jeden Fall.
Dass eine Sci-Fi-Welt voller Aliens dann am Ende des Tages doch nicht so divers ist, ne?
Ja, vor allem, weil, Sci-Fi steht ja auch irgendwie für, also häufig, also viele, also es gibt ja Sci-Fi-Elemente, die einfach für Fortschritt stehen. Und da ist es eigentlich ein bisschen albern, dass, es nicht mehr Frauen gibt, aber mit Leia wurde es ja schon auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen etabliert, aber wurde das ja so ein bisschen eingeführt, dass Leia ja auch vor allem im ersten Film auch sehr aktiv ist teilweise.
Genau, und dann kommen wir zu einem weiteren Kritikpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, nämlich Leias Charakterentwicklung, aber eigentlich auch Hans Charakterentwicklung. Die treten beide vollkommen hinter Luke zurück, also Luke ist schon der Star der Trilogie und eben auch im letzten Teil eben so. Er hat die wichtige Charakterentwicklung und die von Leia und Han, die ist eigentlich schon abgeschlossen. Und bei Leia ist es mir nochmal aufgefallen, weil in dieser einen Szene, in der eben Luke sagt, dass Vader sein Vater ist und dass Leia seine Schwester ist, was dann ja aber auch eben, also was mir wahrscheinlich damals gar nicht so aufgefallen ist, aber was dann eben auch bedeutet, ja, Vader ist auch der Vater von Leia, obviously.
Ja.
Und das wird halt einfach gar nicht thematisiert.
Ja, ich finde das auch so geil. Es ist ja schon im ersten Film, oder meintest du, dass sie da eigentlich schon zum Beispiel gar nicht um Alderaan trauern darf? Und dann finde ich diese Szene so gut, wie sie halt einfach Luke tröstet. Und Luke so, oh nein, ich kann gar nicht fassen, dass es Ben nie wieder geben wird. Und ich kann es irgendwie verstehen, auf der einen Seite, weil er hat ja gerade seine Eltern verloren und dann verliert er auch noch seinen Mentor, aber er kannte ihn halt für drei
Tante
Sekunden.
Tante und Onkel, nicht Eltern.
Tante und Onkel. Und dann kannte er halt Ben halt für so 3 Sekunden und Leia, die gerade ihren fucking Planeten verloren hat, wo alle ihre Verwandten, alle ihre Freundinnen drauf waren, muss jetzt erstmal so Luke trösten, weil er eine Person verloren hat, die ihm zwar wichtig war, aber die ja so halt, keine Ahnung, paar Tage kannte.
Es wird angedeutet, dass er Ben auch schon vorher gekannt hat. Also er kannte ihn jetzt länger. Ja, gut,
also er wusste, wer er ist. So. Ja. Aber die hatten ja keine, also das war ja mehr so, das ist doch dieser Weirdo, der in den Bergen wohnt irgendwie. Aber weiß nicht, über Leias Charakterentwicklung kann ich jetzt sehr viel erzählen, aber stimmt, Han tritt da auch ziemlich zurück.
Das ist ja so ein offenes Geheimnis, dass Harrison Ford eigentlich wollte, dass Han Solo stirbt in den Star Wars Filmen und erst in Episode 7 hat er dann seinen Willen bekommen. Und wenn man eben weiß, dass er so irgendwann so nicht mehr wirklich Bock hatte und vor allem, dass er die Ewoks so unfassbar scheiße fand, ist es eigentlich, macht den Film eigentlich schon wieder witzig, weil wenn du dann, wenn du mal drauf achtest, so auf seine Gesichtszüge und wie er so guckt, also er ist seriously not amused und das macht es eigentlich schon wieder unterhaltsam, die ganzen Szenen mit den Ewoks.
Ja, das ist, irgendwie ist das, er wurde da echt einfach so reingeschmissen in so eine fluffige Welt. Ja. Aber ja, Han ist ja, ich finde, Han beeinflusst halt auch total die fehlende Charakterentwicklung von Leia, weil Leia entwickelt sich eigentlich, vor allem in Empire Strikes Back, entwickelt sie sich eigentlich zurück, weil in Episode 4 ist sie halt so, weiß nicht, da ist sie eigentlich irgendwie am coolsten, weil, wie du ja schon meintest, sie gibt dann ja irgendwie auch mal Widerworte, sie ist so sehr aktiv, sie ist so eine eigentlich auch Autoritätsfigur. Sie wird dann gefangen genommen, aber sie ist halt nicht so eine Jungfrau in Nöten, sondern sie arrangiert sich halt voll gut mit der Situation und hat auch keine Angst und so. Und als sie dann gerettet wird, übernimmt sie ja eigentlich quasi irgendwie auch die Rettung so ein bisschen. Und in Episode 5 rückt das halt so voll in den Hintergrund. Also es gibt halt schon immer noch so ein paar Szenen, zum Beispiel, dass sie auf Hoth, gibt's ja diese eine Szene, wo sie die Männer quasi brieft, bevor sie dann in die Schlacht gehen. Und es gibt zum Beispiel in der Wolkenstadt, da ist sie auch die Erste, die so checkt, dass irgendwas nicht stimmt und so. Aber dann gibt's halt auch so, dann kommen halt so Stereotype auf einmal. Also sowas wie, wie heißt das Ding auf Deutsch? Aber als sie in diesem Exogorth, also in diesem Space Worm drin sind, als sie im Asteroidenfeld sich verstecken, dass es auf einmal so ist, so, oh, Leia hat Angst vor irgendwelchen Viechern, die da draußen sind oder so. Und das wäre ja, sowas wäre in Episode 5 zum Beispiel irgendwie nicht passiert und sie, als irgendwie Han stirbt, dann versteckt sie sich so in Chewies Arm und sowas. Und ich weiß nicht, ich glaube, da könnte ich in einer extra Podcast-Episode einfach drüber machen. Aber dann gibt's halt diese ganze Male-Gaze-Sache in Film 6 auf einmal mit dem Bikini. In Film 6.
Wo sie auch wirklich nicht viel sagen darf. Das habe ich dann nochmal irgendwie gehört von Carrie Fisher, die wie wir das eben in Episode 4 auch gewohnt sind, der eigentlich auch so eine ganz schön frisches Mundwerk hatte und auch mal einfach gerne mal Widerworte gibt und sich eben auch nicht unterkriegen lässt. Und die hat dann auch so, keine Ahnung, so Sachen einfach mal so, also improvisiert, so, hey, macht euch keine Sorgen um mich, mir geht's gut oder so. Also sie darf schon einmal was sagen, aber sie hat noch mehr gesagt und das ist dann alles weggeschnitten worden, leider.
Ja, es gibt in 6, finde ich, sogar mehr Momente, wo sie wieder ein bisschen aktiver wird als in 5. Also zum Beispiel, sie stranguliert dann ja Jabba. Mhm. Und es gibt so ein paar Szenen irgendwie auf Endor oder so, wo sie dann auch mal wieder ihren Blaster greift und ein bisschen schießt und so. Aber es gibt halt auch voll viele Szenen, wo Luke und Han ja die ganze Zeit erklären, was sie machen muss. So zum Beispiel, als sie beim Sarlacc sind und wo Luke dann so ist, irgendwie schieß mal auf den hinteren Teil des Schiffes oder so, oder als sie auf Endor sind, so, du musst das machen und dann das machen. Und in Episode 4 ist sie halt einfach so, bam, 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 ich weiß, was ich tue, weil ich cool bin.
Ja.
Deswegen ist es eigentlich ein bisschen schade, ich finde auch mit der Macht, dass es halt, da hätte man halt auch, was du eben meintest, es wird halt einfach so irgendwie akzeptiert, dass sie auch die Macht hat, aber es wird halt nicht so damit was gemacht.
Da hätte sie mindestens eine Szene noch irgendwie was Cooles machen können oder so.
Ja, oder dass sie wenigstens das reflektiert. Man sieht ja nur diese kurze Szene, wo sie auf diesem, bei den Ewoks so auf dem Balkon ist und Luke ihr das erzählt und dann steht sie so 2 Sekunden und dann kommt auch schon Han an und ist irgendwie eifersüchtig.
Ja.
sie hätte ja, wenn sie schon nicht die Macht selbst so in Ansätzen dann nutzt, hätte sie ja wenigstens so, hätte man ihr eine Szene geben können, wo sie das irgendwie so verarbeitet oder so.
Ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, so dass der 6. Teil ja im Prinzip so die Star Wars Formel etabliert hat, nämlich am Ende muss es immer eine große Entscheidungsschlacht geben. Und diese Formel wurde auch danach in allen Star Wars Teilen angewandt, außer in Solo und ich glaube in Episode 3. Ansonsten ist es wirklich in jedem Film, vor allem auch in der Disney, in den Disney Sequels, immer gibt es am Ende irgendwie eine große Schlacht. Um das nochmal herauszustellen, das zeigt eigentlich auch, wie mutig Episode 5 eben war, dass sie das da nicht gemacht haben. Und das ist vielleicht auch so ein Erbe von Rückkehr der Jedi-Ritter, was eben nicht so gut ist. Aber wir haben jetzt sehr viel gemeckert. Also wir haben jetzt sehr viel über den 6. Teil gemeckert. Ich will noch ein paar positive Sachen sagen.
Ich wollte gar nicht so meckern, ich wollte nur über Leias kritisch. Charakterentwicklung, die nicht da ist, reden. Ja. Aber sonst, sag mal positive Sachen.
Ein paar positive Sachen, also vom Technischen, also nicht nur vom Technischen her. Du hast ja gesagt, dass dir in Episode 4 der Kampf gegen den Todesstern, das war dir alles ein bisschen zu lang. Und ich finde, die Weltraumschlacht am Ende von Episode 6, die ist ziemlich knackig. Also wahrscheinlich auch aus technischen Gründen, weil das eben
es wird mehr zwischengeschnitten auch,
ja, genau,
zwischen den verschiedenen Orten.
Wahrscheinlich auch, weil das eben technisch unfassbar aufwendig war, das alles analog zu filmen. Aber also wirklich beeindruckend, funktioniert auch immer noch. Und was ich eben am Anfang gesagt habe, so das Ganze mit Vader, Luke und Palpatine ist unfassbar gut. Also das ist auch, finde ich, ja, ist jetzt der Episode, der Lichtschwertkampf in Episode 5 oder ist der Lichtschwertkampf in Episode 6? Ich glaube, ich würde immer noch sagen, der Lichtschwertkampf in Episode 6 ist der beste. Einfach von den, weil es da so mit den Emotionen, die da im Hintergrund stehen, immer noch so hin und her geht. Und das hat bis danach so keiner wirklich geschafft. Klar, die Lichtschwertchoreografien in den Prequels waren beeindruckender, aber so von der Dramaturgie her ist der in Teil 6 oder in Episode 6, also finde ich, unerreicht nach wie vor.
Ich finde auch, ja, weil man eben halt dieses ganze Wissen jetzt hat, wie die beiden zueinander stehen, was man dann zum Beispiel, also im 5 hatte man ja, also quasi war ja am Ende des Kampfes eigentlich dieser Reveal, dass Vader der Vater ist. Und dann jetzt gibt es halt diesen ganzen emotionalen Ballast, der in 6 dann auf dem Kampf drauf ist. Deswegen, ja, das ist irgendwie nochmal spannender. Und dann halt, ja, mit dem Imperator. Ja, nee, ist schon, den finde ich wirklich auch cool. Ich habe jetzt auch, als ich es nochmal geschaut habe, auch wieder gedacht, wie spannend das einfach ist, auch mit dem ganzen Zeug, was halt parallel noch passiert, so gefühlt brennt es einfach so an allen Fronten. Nur nicht im Wald von Endor, weil da kann nichts längerfristig brennen. Aber das ist halt so, weiß nicht, überall ist es spannend und es wird immer hin und her geschnitten und es ist irgendwie einfach cool.
Ja. Dass so das Schicksal von Luke eigentlich, sage ich mal, komplett zweitrangig war, das ist mir dann beim ersten Mal gucken natürlich auch nicht aufgefallen. Also wer weiß, wenn er jetzt da zur dunklen Seite übergetreten wäre oder danach wäre der Todesstern in die Luft geflogen, weiß ich nicht, ob das so große Auswirkungen gehabt, aber er hat es halt Gott sei Dank noch rausgeschafft. Was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, der Imperator, gespielt von Ian McDiarmid, so gut. Also der hat einfach Bock, böse zu sein. Und das kommt wirklich richtig gut rüber. Der ist auch auf Deutsch. Du hast ja vorhin gesagt, dass du die Teile auf Deutsch guckst. Es gibt da einige Filme, bei denen kann ich mir das nicht so geben, aber bei denen auch noch, nicht nur aus Nostalgiegründen, sondern auch, weil die Dialoge einfach so gut geschrieben sind auf Deutsch. Das funktioniert wirklich richtig, richtig gut.
Ja, das ist wirklich, also ich meine, klar gibt's da so ein paar Wörter immer, wo man jetzt, oder Ausdrücke, die man jetzt einfach nicht mehr sagt, weil 50 Jahre oder halt bis 50 Jahre vergangen sind. Aber ich finde, es gibt heutzutage deutlich mehr cringe Übersetzungen, als wie dieser Film übersetzt worden ist. Also es ist wirklich, also deswegen vielleicht auch ein Grund, weswegen ich den immer noch so schön nostalgisch gut gucken kann.
Ja. Ja, das sind die drei Teile und die sind dann ja nochmal in die Kinos gekommen, 97, nämlich mit der Special Edition.
Die
blöde Special oder die berüchtigte Special Edition. Also es ist ja mittlerweile so ein Running Gag gewesen. So, lass schnell Star Wars gucken, bevor George Lucas wieder irgendwas abändert. da ist wirklich viel, also zum einen eben ist auch wirklich viel verbessert worden, gerade technisch war eben die Technik eben so gerade so weit, dass es so ungefähr funktioniert hat, aber das hat eben alles noch nicht so ganz der Vision von George Lucas entsprochen, vieles wurde da geändert. Ich finde, bei Episode 4 merkt man es am meisten, was da alles noch verändert wurde, leider auch also wirklich viel so Ballast, also zum Beispiel, wo sie dann in Mos Eisley sind, da sind so echt viele Kleinigkeiten hinzugefügt worden, wo ich sage, so okay, das braucht es gar nicht. und auch die Szene mit Jabba zum Beispiel. Weißt du, warum Han Solo so einmal um Jabba rumläuft und warum das dann so komisch aussieht? Weißt du das noch?
Nee, weil was vorher eine Puppe war und
nee, weil das war einfach ein Dude, ein ganz normaler Typ war Jabba vorher. Der in den ersten Entwürfen sollte der eigentlich so ein haariges Monster werden, so ein bisschen wie Chewbacca. Aber der erst im Nachhinein ist es eben dieser schleimige Wurm geworden und dann haben die sich wahrscheinlich dann im Schnitt dann auch so die Haare gerauft, weil dann läuft Harrison Ford um Jabba rum, aber das geht ja nicht, weil der da ja seinen Schwanz hat und nein, was machen wir jetzt? Und dann läuft er einfach auf den Schwanz drauf.
Ja, aber das finde ich irgendwie eigentlich einen guten Gag, der daraus geworden ist aus dieser Not.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, das ist eigentlich eine unnötige Szene, denn die Informationen, die wir daraus bekommen, die haben wir schon davor in der Szene mit Greedo bekommen. Sogar die Dialoge sind teilweise 1:1 dieselben. Und das ist so gerade bei Episode 4 merkst du es eben am meisten, dass hier sehr viel nachträglich hinzugefügt wurde. Und ich habe das vorhin ja auch gesagt, ich finde, so 90er-Jahre-CGI fällt mir eigentlich stärker auf und vor allem negativer auf, als jetzt irgendwie so Mad Painting aus den 80er-Jahren. Und so ist das eben mit der Special Edition.
Bei diesen ganzen kleinen random Tieren oder auch größeren Tieren. Da bin ich auch so, ja, es ist halt da, aber hätte es sein müssen.
Nee,
nicht wirklich. Das Worldbuilding, weiß nicht.
Ja. Dann ich wusste das tatsächlich, ich habe Star Wars so oft geguckt, dass ich einmal, da bin ich meinen Freunden komplett auf den Geist gegangen, da haben wir die Special Edition geguckt und ich habe jedes Mal gesagt, wenn sie was geändert haben.
Okay. Du warst dieser Typ.
Ja, ich war dieser Typ, ja. Und bei Episode 5 wurde gar nicht so viel geändert, also so Kleinigkeiten, hat klar, so kleine Effekte oder Details. Das Einzige, was jetzt wirklich groß geändert war, es gibt, wenn du dich noch erinnerst, die Szene mit dem Imperator.
Ja, mit dem Gesicht.
Genau, mit dem Gesicht. Das war nämlich vorher eigentlich eine Frau, die so besonders hingeschminkt wurde und dann eine Männerstimme bekommen hat. Und jetzt in der Special Edition ist es eben der Schauspieler, der dann später auch Palpatine gespielt hat. Und sie haben auch ein bisschen die Dialoge verändert, dass es dann tatsächlich auch besser passt. Mhm. Also in Originaldialog irgendwie sagt, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, aber sagt Palpatine sowas wie, ja, übrigens, Anakin hat einen Sohn und der heißt Luke Skywalker und so, ah, was? Oh nein, das wusste ich doch nicht. Wobei ja im Anfang, im Lauftext steht drin, Darth Vader sucht Luke Skywalker. So, okay, dann wusstest du es irgendwie doch schon vorher, keine Ahnung. Und das haben sie so ein bisschen getweakt in der Special Edition, dass das besser aufeinander aufbaut.
Oh, bei so Dialogen weiß ich gar nicht. Da denke ich mir immer, da kann ich mich gar nicht an die Sachen erinnern, wie es vorher war, glaube ich, bei vielen. Also ich finde, man checkt's halt ja am meisten, also ich check's jedenfalls immer am meisten bei so visuellen Sachen dann. Aber beim Dialog, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst tatsächlich. Ja.
Dann bei Episode 6, weiß ich gar nicht, was da so groß geändert wurde.
Ich glaube, in Jabbas Palast wurde
Band
und die Musik, glaube ich, geändert. Weil da fällt das so krass auf, das nervt mich richtig, weil da machen die auch diesen Effekt, wo diese, wie nennt man denn die, ich weiß gar nicht, wie das Wesen heißt, aber dieses, was so einen länglichen Mund hat und dann vorne so einen Knutschmund quasi. Und dann kommt das auch, dann ist die Kamerabewegung auch, fällt auf, dass die ganz anders ist, also moderner irgendwie ist als alles, was sonst in der Szene passiert, weil da kommt dieses Gesangswesen so nach vorne auch irgendwie, so zu der Kamera. Und dann sieht es halt auch so künstlich aus. Und das bricht so ein bisschen mit der Szene. Und ja, wie gesagt, die Musik haben sie da auch den neuen Song reingebaut. Da bin ich immer kurz raus, wenn das passiert, weil das halt voll auffällt.
Und am Ende haben sie den Song auch noch ausgetauscht.
Ah, stimmt, den Party-Song, ne?
Den Party-Song haben sie ausgetauscht. Und ich finde es ein bisschen schade, weil das Original fand ich eigentlich auch ganz cool.
Oh, und sie haben vor allem, fällt mir gerade ein, ich weiß gerade nicht, zwischen ob das die Special Edition oder schon davor war, aber sie haben ja auch diese Partys auf den anderen Planeten, also auf Naboo und Tatooine und Coruscant und so, haben sie ja auch noch reingebaut.
Genau, ja.
Und das war vorher auch nicht.
Nee.
Und da denke ich mir so, wie schnell haben die News verbreitet, dass sie jetzt gegen das Imperium gewonnen haben? Also ich meine, das ist ja noch am selben Abend gewesen, die Feier, oder? Also reicht da so ein, also können die mit einem Funkspruch die gesamte Galaxis erreichen? Und ich meine, Tatooine ist ja auch am Arsch der Heide, also kommt das da so schnell irgendwie alles an, aber anscheinend schon. Aber das finde ich ganz cool, weil, also da finde ich es, das ist ganz cool, ich finde es irgendwie okay, weil dann hat man nochmal so eine Connection zu den Prequels. Also es hätte jetzt nicht sein müssen. Ja. Ah ja, apropos, da ist ja auch noch das, ja, Anakin ist ja auch noch ausgetauscht worden, aber es war ja auch schon vorher, ne?
Da weiß ich nicht mehr, aber ja, der ist auch ausgetauscht worden. Bisschen schade für den Schauspieler, vor allem, weil Luke ja mit diesem schönen Jüngling gar keine Beziehungen zu dem hat, sondern eigentlich ja zu dem Älteren, der sein Vater ist.
George Lucas nicht irgendwie gesagt, so, ja, wenn man stirbt und eins mit der Macht wird, dann ist quasi der Machtgeist das, was sozusagen der wahre Geist in der Person war. Und das Wahre war ja das Gute in Anakin. Und deswegen muss es ja quasi der Prequel Anakin sein, der noch gut war. Das war, glaube ich, die Erklärung.
Naja, also die Special Edition, umstritten, hat so ihre Vor- und Nachteile. Weiß nicht, was haltet ihr von der Special Edition? Findet ihr schade, dass man die Originaltrilogie, so wie sie eigentlich war, gar nicht mehr gucken kann? Oder sagt ihr, nee, die Effekte, die finde ich jetzt besser, würde mich mal interessieren.
Ich finde das, by the way, nervig, dass man das nicht mehr so einfach gucken kann, wenn man es nicht gerade zu Hause hat. Weil irgendwie, also rein aus Interesse möchte man ja vielleicht manchmal noch mal einfach die alte Version gucken.
Ja, das wäre, stell mir das jetzt auch gar nicht so schwierig vor, gerade bei auf einer Blu-ray oder so. Ich meine, so wie du manchmal bei den Alien-Filmen zum Beispiel kannst du so die Kinofassung gucken oder du kannst am Anfang sagen, nee, ich möchte bitte den Director's Cut gucken. Und so könnte man das da ja auch machen, aber
könnte man, nicht. Aber gab's nicht, ich weiß nicht, also zwischen, also auf jeden Fall um die 2000er gab's auch diese Phase, wo Lucasfilm so aktiv dabei war, möglichst diese ganzen alten Versionen nicht mehr so zugänglich zu machen. Ich weiß nicht, ob die jetzt heutzutage nochmal so eine, aber das wäre aber ein guter Marketing-Deal eigentlich, so nochmal so eine Version rauszubringen, so eine Blu-ray-Version, wo man entweder die Special Edition oder die quasi ganz alte Edition gucken kann.
Naja, jetzt da George Lucas eben schon lange, lange draußen ist, der hat sich ja dagegen gewehrt, weil er hat eben gesagt, die Special Edition ist meine Vision. Das andere war noch nicht meine Vision. Deswegen war der immer so dagegen. Aber jetzt, wo der nichts mehr zu sagen hat, also und Disney will ja nur Geld verdienen, insofern.
Da kann man noch mal ein bisschen auf der Legacy rumtrampeln und das trotzdem mal rausbringen. Genau. In Klammern, Ironie, auf.
Apropos auf der Legacy herumtrampeln. Was ich mich jetzt so auch gefragt habe, also wir wollen jetzt hier nur über die Originaltrilogie reden. Lisa hatte ursprünglich mal, als wir die Folge geplant haben, angedacht, lass uns doch über alle Filme reden. Nicht so, um Gottes Willen bloß nicht. Aber
der 4-Stunden-Podcast.
Aber ich möchte trotzdem so drüber reden, so, und was ich mich so gefragt habe, haben denn jetzt eigentlich so die Disney-Sequels die OG-Trilogie entwertet? Und wenn man mal so drüber nachdenkt, eigentlich ja schon, denn du hast eben das Schlussbild von Episode 6, alle sind glücklich, der Imperator ist tot, Luke ist, er blickt eben positiv in die Zukunft, wird einen neuen Jedi-Orden aufbauen, das Joch der Unterdrückung durch das Imperium ist abgeschüttelt und jetzt hat die ganze Galaxis wieder Freiheit und eine neue Republik wird aufgebaut. Ja, zack, bumm, und dann kommt eben Force Awakens und dann ist es alles so wie vorher, also eigentlich same shit, different day.
Es passiert wieder genau das Gleiche.
Ja, genau, und so wenn man das so sieht, könnte man eigentlich schon sagen, so, also der Erfolg, der Sieg schmeckt sehr bittersüß, weil wir eben wissen, was danach kommt. Oder wie ist das bei dir, Lisa, wie siehst du das?
Ja, für mich ist es, also ich sehe es, wie es quasi handlungsmäßig so ist, dass, wie du gerade meintest, dass alles so ein bisschen wieder entwertet wird durch die neuen Filme. Aber für mich persönlich ist das irgendwie nicht so. Also ich glaube, wenn ich die Filme jetzt aktiv wieder gucke, oder auf jeden Fall war es auch so, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, da haben mich einige Sachen schon so ein bisschen fertig gemacht. Also ich weiß noch genau, wie ich, die Geschichte, wie ich Episode 7 zum ersten Mal geguckt habe im Kino und halt bei dieser Mitternachtspremiere war und da bin ich halt, keine Ahnung, irgendwann um 4 oder so im Bett gewesen oder um 5 und war dann der Meinung, weil damals war ich noch beim Campusradio und da hatten wir immer so eine Rubrik namens Kinotipp und da war ich der Meinung irgendwie, dass ich jetzt sofort am nächsten Tag 3 Stunden später einen Kinotipp über den neuen Star Wars Film machen muss, deswegen ich da so echt mit 2-3 Stunden Schlaf angekommen bin, habe halt diesen Kinotipp gemacht, dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und dann war ich halt so, hatte ich so Schlafentzug und habe ich über den Film nochmal nachgedacht und dann lag ich im Bett und ich war so fertig einfach, dass Han Solo gestorben ist und dass halt er und Leia irgendwie getrennt waren, in Klammern abgesehen davon, dass es innerhalb dieser Handlung dann schon irgendwie auch Sinn ergeben hat oder von den beiden Persönlichkeitstypen, aber trotzdem, da haben mich halt einige Sachen echt so ein bisschen irgendwie fertig gemacht. In den späteren Filmen gibt es bestimmt auch so ein, zwei Sachen, wo man dann, weiß nicht, Stichwort der Imperator, irgendwie ist der Imperator zurückgekehrt. Aber irgendwie, wenn ich die Originaltrilogie gucke, habe ich dieses Gefühl gar nicht, dass irgendwas kaputt gemacht wurde dadurch, weil für mich ist das irgendwie so ein eigener Mikrokosmos. Der ist irgendwie unantastbar für mich. Wenn ich die Filme gucke, dann denke ich, glaube ich, eher noch an die Prequels vielleicht zwischendurch, aber ich denke irgendwie nicht so richtig daran, was danach passiert. Also ich habe es schon irgendwie im Kopf, aber irgendwie ist das für mich so, weiß nicht, das ist halt so eine unabhängige Geschichte für mich und das, ich glaube, weil ich die Filme auch so viel häufiger geguckt habe als die neuen Filme, ist das auch immer noch so mein originaler Referenzpunkt für Star Wars und irgendwie kann mir das nicht kaputt machen. Das ist einfach, also abgesehen davon, dass ich bei den neuen Filmen jetzt auch viele Sachen gut finde, aber irgendwie ist das für mich so, ich weiß nicht, also es hängt irgendwie in meinem Kopf nicht so doll zusammen, obwohl es ja oft die gleichen Figuren sind. Mhm. Also es irgendwie greift es für mich die Originaltrilogie nicht so an, aber ich kann verstehen, wenn es das tut, weil es ja eben offiziell ja eine Fortführung der Handlung ist.
Aber das ist witzig, weil mir geht das nämlich exakt so. Und okay, ich vermute mal, also ich kann das in meinem Kopf echt gut trennen. Also du hast diese Originalfilme und das werden auch immer die Originalfilme bleiben und es ist egal, was jetzt davor oder danach passiert ist. Das ist einfach so diese Geschichte, die auch gut so für sich funktioniert, die super Spaß macht, die auch immer noch so zu den Lieblingsfilmen von mir gehört. Und ich kann das tatsächlich so ein bisschen in meinem Kopf so von meinem Headcanon trennen. Also ja. Für mich spielen die Disney-Sequels so in einer Parallelwelt.
Ist wie so eine Fanfiction oder ja, wie ist so ein Multiversum eigentlich?
Ja, es ist irgendwie so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an wie so Fanfiction. Ich muss zum Beispiel gestehen, dass ich damals, als Episode 8 rausgekommen ist und so der große Backlash kam, habe ich so als, um konträr zu sein, habe ich mir tatsächlich die Blu-ray davon gekauft. So. Und ich habe sie dann nie angeguckt. Und ich glaube, Episode 9 ist der einzige Star Wars Film, glaube ich, ja, okay, Solo habe ich auch nicht, aber ist der eine der wenigen Star Wars Filme, die ich wirklich auch nicht als Blu-ray daheim habe und die ich mir auch nie kaufen werde. Also habe ich überhaupt kein Interesse, den Film nochmal zu sehen.
Das ist witzig, weil ich habe gerade geguckt und ich habe auch literally Solo und Episode 9 nicht und alles andere schon.
Ja, und
obwohl ich Solo eigentlich ganz, also ich habe den irgendwann nochmal wieder geguckt letztens vor 2 Jahren und fand den gar nicht so schlecht.
Ich glaube, ich muss den auch nochmal gucken und dem nochmal eine Chance geben, aber die Disney-Sequels, das ist halt so Fanfiction von Disney, also für mich, und ich kann das so in meinem Kopf irgendwie von der Originaltrilogie trennen und ich muss einfach mal die Bücher oder so lesen, um dann zu gucken, was eigentlich in Anführungszeichen passiert ist danach.
Ja, also wie gesagt, über die Sequel, eigentlich müssten wir nochmal Podcast auch über die anderen Trilogien machen, weil ich finde, es gibt auch schon viele gute Sachen in den Sequel-Filmen. Aber, also Episode 9 ist vielleicht ein bisschen schwieriger, sie zu finden, aber aber trotzdem hängt das nicht so zusammen für mich mit der Originaltrilogie, ich weiß nicht.
Ja, da müssten wir dann, glaube ich, nochmal drüber reden. Und das wäre auch eine gute Überleitung zur Verabschiedung, es sei denn, du hättest jetzt noch irgendwas, was du unbedingt zur Originaltrilogie sagen möchtest, aber ich glaube, wir haben eigentlich alles
gesagt. Wir haben vieles gesagt. Finde die Filme einfach geil. Was soll ich sagen? Die sind einfach gut.
Die sind einfach gut, die waren gut und die bleiben gut. Also das war's jetzt erstmal für diese Folge. Vielen Dank auch nochmal an dich, Lisa, auch an das Team im Hintergrund. Vielen Dank. Danke. Und natürlich an Vodafone. Möge die Macht mit euch sein. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas und Lisa Oppermann. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.